Emma Longard war das mit Disco Queen und hier geht es jetzt weiter im Programm mit Kultur und diesmal nicht musikalischer Natur, sondern filmischer Natur. Gestern Abend war nämlich auch schon die Filmarena, so wie heute Abend. Heute Abend wird ja ziemlich Beste Freunde gezeigt in der Filmarena. Ich habe es euch in den Veranstaltungstipps schon angepriesen und gestern Abend, da lief Hannah Arendt in der Kulturarena auf dem Theatervorplatz und das Campus Radio Jena war natürlich für euch dabei. Und am Telefon habe ich jetzt Angelika. Guten Morgen, Angelika.
Guten Morgen, Paula.
Du warst gestern bei der Filmarena. Sag mal, was bringt dich denn dazu, dich in den Regen zu setzen und einen Film im Freien anzuschauen? Da muss der Film ja schon echt gut sein.
Also zuerst war der Regen noch nicht so heftig und da ich schon beim Konzert von Chili Gonzales nass geworden war, dachte ich mir, ach ja, das hältst du aus und der Film Hannah Arendt ist es dir auch wert. Ja, allerdings muss man auch sagen, das Wetter beim Konzert von Chili Gonzales war wärmer gewesen und es war schon leichter auszuhalten gewesen. Also sind auch ein paar Leute früher gegangen.
Okay, also Hannah Arendt, die kennen wir ja alle als politische Denkerin und Philosophin und 1961 hat sie ja den Eichmann-Prozess für die Zeitschrift The New Yorker beobachtet. Noch als Info, so viel bin ich nämlich dann auch gebildet. Adolf Eichmann, das war ein vom israelischen Geheimdienst gesuchter Nationalsozialist, dem im Jerusalem der Prozess gemacht wurde. Das hat natürlich jede Menge Aufregung hervorgebracht und nicht nur, weil Eichmann ein Nazi war. Darum dreht sich ja der Film. Was war denn da nun genau los?
Also 1961, als der Eichmann-Prozess in Jerusalem stattgefunden hat, da war der zweite Weltkrieg seit nicht mal 20 Jahren zu Ende. Und für die Israelis jedoch war zu diesem Zeitpunkt die Erinnerung noch sehr wach an die Verbrechen der Nazis. Und jetzt hatte man einen Nazi-Verbrecher gefasst und vor ein eigenes Gericht gestellt. 1945 gab es ja auch den Staat Israel noch gar nicht. Und da waren die Erwartungen an den Prozess natürlich sehr hoch. Auch das Gerechtigkeitsbedürfnis war groß, völlig klar. Jeder hatte nicht allerdings dieselben Erwartungen an den Prozess, eben auch Hannah Arendt.
Ja, Hannah Arendt ist ja auch selber Jüdin. Welche Erwartungen hatte sie denn an diesem Prozess?
Also sie will natürlich auch seine Bestrafung haben, das ist völlig klar. Und dieser Prozess war von schlimmen Erinnerungen der Zeugen und auch eben vieler Israelis begleitet. Im Film sieht man immer wieder Originaleinblendungen des Prozesses, also Schwarz-Weiß-Aufnahmen, bei denen Zeugen über das erlittene grausame Unrecht aussagen wollen müssen und auch wollen und dabei eben zusammenbrechen. Und das ist schon heftig. Hannah Arendt bleibt aber an diesem Punkt nicht stehen, also an dem Entsetzen, an der Wut darüber und an der Fassungslosigkeit, sondern sie will wissen, was Adolf Eichmann für ein Mensch ist, dass er solche Verbrechen begehen hatte können, wenn er auch nicht direkt beteiligt war. Und oft haben, so scheint es, es ist auch Arendts Beobachtung, die Zeugenaussagen nicht direkt was mit Eichmann zu tun.
Okay, also aber was ist denn nun Eichmann für ein Mensch gewesen, also der Nazi-Verbrecher Adolf Eichmann?
Also wenn man einen Nationalsozialist vor Gericht sieht, denkt man immer, das muss ein Monster, ein Unmensch sein, dass man zu solchen Taten wie der Judendeportation und der Mordung fähig sein kann. Das Unfassbare, und das ist auch die Beobachtung von Arendt, ist aber, Adolf Eichmann ist ein völliger Normaler. Der fällt nicht auf der Straße. Und Hannah Arendt will bei allem Leid, dass die Zeugen zu Recht vortragen, ihm objektiv beobachten, anstatt sich mitreißen zu lassen von der Wut und der Fassungslosigkeit. Ihr geht zum Beispiel von Anfang an das theatralische Getue des Staatsanwaltes auf die Nerven. Sie sagt, dass Israel aufpassen müsse, dass der Eichmann-Prozess kein Schauprozess würde. Und als sie dann ihren Aufsatz für die Zeitschrift The New Yorker schreibt, und dann eben, also als er veröffentlicht wird, dann geht der Krach so gegen sie richtig los.
Sie kehrt ja dann auch wieder zurück in ihre Wahlheimat in New York und muss sich auf einmal Kollegen, Freunden und Nachbarn stellen. Und es scheint so, dass irgendwie halb New York auf sie wütend ist. Warum?
Hannah Arendt hat es in ihren Aufsätzen gewagt, dass sie auch ihre eigenen Leute, also die jüdische Gemeinde, kritisiert. Es gab laut ihren Angaben Verbindungen von jüdischen Organisationen zum Eichmann-Büro. Und das wollten ihm viele nicht wahrhaben zu dieser Zeit. Außerdem hat sie klargemacht, Eichmann ist kein Monster, das gemordet hat. Das ist ja gerade das Erschreckende, dass Adolf Eichmann ein Normalo ist, niemand, der einem auf der Straße auffällt. Arendt spricht deshalb von der Banalität des Bösen. Und jetzt wird es philosophisch. Sie spricht Eichmann ab, dass er noch denken könne. Nur ein durchschnittlicher Mensch, der nicht mehr nachdenkt, was er tut, der keine Moral mehr hat, befolgt blind alle Befehle. Also Eichmann war eben ein reiner Bürokrat, hatte Deportationen auf dem Schreibtisch bearbeitet, also war nicht direkt an der Ermordung der Juden beteiligt. Diese beiden Dinge, die Verbindung von jüdischen Organisationen mit dem Eichmann-Büro sowie die Ansicht, Eichmann sei ein Normaler und kein Monster, das hat die Leute damals so wütend gemacht.
Also das klingt ja fast schon nach einer Schuldabsprechung für Adolf Eichmann.
Das ist auch der Vorwurf, der Hannah Arendt gemacht wurde. Das ist aber eben nicht so. Das haben leider einige Leserinnen des Magazins The New Yorker nicht verstanden. In einer Vorlesung in der Uni, wo sie eben auch arbeitet, rechtfertigt sie sich vor Studenten und sagt, sie will Eichmann verstehen, was hinter diesen Menschen steckt, ihm nicht die Schuld absprechen. Als die Universitätsleitung ihr dann nahelegt, sie soll ihre Lehre an der Uni beenden, weil sie doch ohnehin keine Studentinnen in ihren Kursen hätte, lehnt sie entschieden ab. Ihre Kurse sind voll von Studis. Man muss eben auch sagen, die Unileitung, das waren in den 1960er Jahren alles Männer, gegen wenige Frauen mit dem gleichen Berufsrang.
Tja, kommen wir nun zur filmischen Umsetzung. Regisseurin war Margarete von Trotha, die wieder mit Barbara Sukowa zusammengespielt hat, also zusammengewirkt hat. Barbara Sukowa hat die Hannah Arendt dargestellt. Wie fandest du denn die filmische Umsetzung?
Die hat mir sehr gut gefallen. Also Barbara Sukowa spielt die Arendt einfach gut, glaubhaft, auch frech. Also ich habe noch nie einen Film gesehen für heutige Verhältnisse, bei dem so oft und so frech geraucht wurde. Also es ist auch ein bisschen so das Klischee, Arendt als Raucherin, es war aber tatsächlich so. Na, und natürlich wird der Gegensatz, so US-amerikanische und ich sag mal kontinentale Sexualmoral gespielt. Also so keck, wie sich die Barbara Sukowa als Hannah Arendt im kurzen Rock aufs Pult setzt, dann noch die Beine übereinander schlägt und dann vor Studenten und Studentinnen doziert. So viel Bein sieht man bei den US-amerikanischen und auch schlankeren, größeren Kolleginnen kaum. Was mich etwas genervt hat während des Films, waren die immer wiederkehrende Inszenierung des Ehelebens von Hannah Arendt mit ihrem Heinrich, gespielt von Axel Milberg, bei dem ich mir dachte, so, ja, ist gut, ich glaube euch, dass ihr glücklich seid.
Also
natürlich muss ich auch sagen, Hut ab von der Frau, also vor Hannah Arendt. Man muss also nicht immer ihre Meinung teilen, aber ich hatte so den Eindruck, auch wenn es ein Spielfilm war, was sie sagt, ist durchdacht. Sie wagt es, gegen die vorherrschende Meinung zu sein. Und sie hat sich in einer Männerwelt, das muss man auch sagen, die Universität der 1960er Jahre durchgesetzt. Und sie war eine scharfblickende Beobachterin. Die Suche nach der Ursache des Bösen, wenn man so Fälle wie Breivik in Norwegen anschaut, aber die Suche nach dem Bösen ist immer aktuell.
Also Hannah Arendt, auf jeden Fall ein gelungener Filmabend gestern in der Kulturarena, trotz Regen. Angelika, danke für deinen Bericht vom Film. Und hier geht es jetzt weiter beim Campus Radio, nicht mit der Kulturarena, sondern mit Musik und den Villagers, und zwar mit Earthly Pleasure.